ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sabine Dahl. Das Ende des Jahres rückt näher und damit die Silvesterfeiern. Und mal wieder die Frage aller Fragen: Böllern oder nicht? Ein Bündnis rund um die deutsche Umwelthilfe erhöht den Druck auf die Politik und fordert ein landesweites Böllerverbot. RBB24-Inforadio-Reporter Jasser Speck zur Frage: Böllern oder nicht?
So klingt hierzulande Silvester. Aber muss das sein? Der Bundesgeschäftsführer der deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, hat dazu eine klare Meinung.
83 Millionen Menschen in Deutschland sollen ohne Angst das neue Jahr begrüßen. Aber ohne Krach, Zisch, Bumm durch Schwarzpulverraketen und Sprengkörper.
Die deutsche Umwelthilfe und 55 weitere Organisationen fordern unter dem Hashtag BöllerCiao ein bundesweites Böllerverbot. Gemeinsam haben sie über 600.000 Unterschriften gesammelt. Jürgen Resch von der deutschen Umwelthilfe begründet das mit den vielen tausenden Verletzten in jeder Silvesternacht, der Feinstaubbelastung und dem Leiden der Haus- und Wildtiere durch die lauten Knalle.
Deutschland ist bereit für ein modernes, friedliches und sicheres Silvester. Die Politik hinkt diesem Mehrheitswillen nur noch hinterher.
Drei Viertel der Berlinerinnen und Berliner sind für ein privates Böllerverbot. Das geht aus dem aktuellen Berlin-Trend im Auftrag von RBB 888 und der RBB 24 Abendschau hervor. Mit der Initiative BöllerCiao wollen die Organisationen Druck auf die morgen beginnende Innenministerkonferenz erhöhen, private Böllerei zu verbieten. Zu den Unterstützern des Böllerverbots gehört auch die Gewerkschaft der Polizei. Jochen Kopelke ist ihr Bundesvorsitzender und spricht sich für organisierte Feuerwehr in Kommunen und Städten aus.
Alles, was organisiert ist, entlastet die Polizei. Die meisten Kommunalparlamente investieren lieber in unzählige Polizeistunden, Verletzte, Gesundheitskosten, anstatt was anzubieten, was ja angenommen wird von der Bevölkerung.
Grundsätzlich anders blickt Felix Martens auf die private Knallerei an Silvester. Er ist Geschäftsführer des Bundesverbandes für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk.
Wir sehen mitunter über Kilometer Entfernung, dass andere Menschen auch Feuerwerk anzünden und spüren für einen kurzen Moment einen gesellschaftlichen Gleichklang. Und das ist besonders, das ist ein Moment der Ausnahme, das passiert nur einmal im Jahr und das ist erhaltenswert.
In der vergangenen Woche, also 5 Wochen vor dem Jahreswechsel, hat die Polizei in Berlin und Brandenburg schon mehrere Tonnen illegaler und teilweise gefährlicher Pyrotechnik bei Kontrollen und Razzien entdeckt.
RBB 24 Inforadio-Reporter Jasser Speck zur Frage: Böllern oder nicht? In einem Rechenzentrum stehen in der Regel Computerserver, die unsere digitale Welt erst möglich machen. Sie bieten zum Beispiel die Datenspeicherung an, Cloud-Dienste. Rechenzentren verbrauchen sehr viel Strom und bei der Kühlung der Computerserver entsteht Abwärme. Die entweicht bislang einfach so in die Atmosphäre. In Berlin-Schöneberg soll sich das ändern. Das stadtbekannte Palaceum soll in Zukunft größtenteils mit der Abwärme von Servern beheizt werden. RBB24-Inforadio-Reporter Henrik Schröder hat sich das angesehen.
Das Palaceum in Schöneberg, legendäre Wohnanlage aus den 1970er Jahren. In 500 Wohnungen wohnen insgesamt fast 2000 Menschen. Ein Problem gibt es allerdings. Struktur und Substanz des Gebäudes machen Wärmedämmung und Sanierung nach neuestem Standard fast unmöglich, sagt Stefan Schönberger, Geschäftsführer von Gasag Solution Plus.
Das Palaceum ist nun mal ein Gebäude aus den 70er Jahren. Da bekommt man schon viele energetische Maßnahmen hin, aber natürlich nicht so wie in einem komplett verpackten neuen Gebäude. Das heißt, man muss dann auch mit dem Gebäude, so wie es ist, leben. Man hat eine höhere Temperatur, ne, die man da einbringen muss, um einfach das Gebäude zu versorgen. Und da muss man auch intelligent Wärmepumpen mit Abwärme verbinden.
Heißt, wenn man nicht dafür sorgen kann, dass die Wärme besser drin bleibt, muss man eben sozusagen mehr nachhaltige Wärme reinbringen. Und genau das passiert jetzt im Palaceum. Denn nebenan steht in einem großen roten Klinkerbau ein Serverzentrum der Telekom. Die vielen Server dort müssen ständig gekühlt werden. Dabei entsteht rund 30 Grad warmes Wasser. Dieses warme Wasser aus dem Serverzentrum wird nun durch zwei Wärmepumpen noch weiter erhitzt und dann über eine 140 Meter lange Leitung in den Heizkreislauf des Palaceums eingebracht.
Wir haben eine Nahwärmetrasse gebaut und koppeln diese Nahwärme, also diese Rechenzentrumsabwärme mit 70 Grad hier in dieses Heizungssystem hydraulisch ein.
Sagt Matthias Prennig, Vertriebsleiter von Gasag Solution Plus, einem der drei Partner bei dem Projekt. Rein technisch sei das gar nicht so aufwendig, sagt er. 65% des Wärmebedarfs der Bewohner des Palaceums sollen in Zukunft so gedeckt werden, ohne Mehrkosten für die Mieter, verspricht das kommunale Wohnungsunternehmen Gewobag, das die Wohnungen im Palaceum verwaltet. Vorstand Markus Terboven.
Das hier ist eines von vielen Puzzlestücken, die dazugehören, die das Thema energetische Modernisierung vermeiden, die Luxusmodernisierung vermeiden kann, die eine Defossilisierung ermöglicht, ohne dass es für die Mieter zu einer Erhöhung der Kosten kommt. Und das ist das Beste, was ich mir vorstellen kann, um hier energetische Fortschritte zu erzielen, ohne dass die Mieter das bezahlen müssen.
Durch die Nutzung von Abwärme könne Berlin die Wärmewende schaffen, ohne dass die Bewohner finanziell überlastet werden und ohne die Gebäudehüllen anzufassen, so die Einschätzung der Gewobag. Das Projekt in Schöneberg soll dementsprechend auch erst der Anfang sein.
Henrik Schröder war das, rbb24 Inforadio-Reporter. Berliner Schulleitungen haben viele Aufgaben. Unterrichten, Personal planen, Statistiken führen, Vertretungen für erkrankte Lehrkräfte organisieren, wichtige Entscheidungen überhaupt treffen für die Schule, was Lehrplan, Personal oder auch die Gebäude betrifft. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Berlin beklagt eine massive Belastung, sieht die Schulleitungen am Limit. Heute hat sie dazu eine nicht repräsentative Studie der Kooperationsstelle der Universität Göttingen vorgestellt. Dazu mehr von rbb-Reporterin Kirsten Buchmann.
Stefan Warner hat lange Arbeitstage, von morgens 7.30 Uhr bis abends teils 22 Uhr. Der Grundschulleiter aus Pankow sagt, er liebe seinen Job, aber der Druck sei enorm. Besonders, weil er viele fremde Aufgaben zu schultern habe. Zum Beispiel vergangene Woche. Die Sekretärin krank, der Hausmeister in Urlaub, keine Verwaltungskraft.
Das heißt, ich habe wirklich Hausmeisteraufgaben übernommen. Ich habe die Verwaltung geschmissen. Ich habe Sekretariatsaufgaben gemacht. Aber des Weiteren geht es hier, dass ich wirklich ungesund gearbeitet habe.
Zudem habe er neben seinem eigenen Kunstunterricht das Kunstprojekt einer erkrankten Lehrerin übernommen, sagt Stefan Warner. Eine solche Belastung sei kein Einzelfall, so Frank Mussmann, Autor einer Studie zur Situation von Berliner sowie auch Hamburger Schulleitungen. Manche von ihnen arbeiten laut der Studie über 60 Stunden pro Woche. Trotzdem sind insgesamt 85% zufrieden mit ihrer Entscheidung, Schulleitungsaufgaben zu übernehmen. Stress erzeugen aber vor allem die vielen Verwaltungsaufgaben. Mussmann sagt, es bleibe
für die anderen drei wesentlichen Schulleitungsaufgaben natürlich wenig Zeit. Also für Leitung, Personalführung, pädagogische Gestaltung, aber auch die pädagogische Krisenintervention.
Zudem fehle genug Zeit, um die Schule zu entwickeln. Es brauche mehr Personal und Ressourcen, lautet daher ein Ergebnis der Studie. Sven Dudkowiak von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Berlin pocht auf eine schnelle Entlastung, denn er sieht in vielen Fällen klare Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz. Die Bildungsverwaltung betont, es sei ein wichtiges Anliegen, Schulleitungen sowie Lehrkräfte zu entlasten, etwa durch Verwaltungsleitungen. Schulen könnten auch zweimal pro Woche auf einen IT-Support zurückgreifen. Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch hat sich einem Sprecher zufolge zudem offen für eine Arbeitszeiterfassung gezeigt, um die tatsächliche Belastung vor Augen zu haben. Zudem habe sie sich mit der GEW verständigt, Gespräche zur Entlastung zu führen.
Berliner Schulleitungen am Limit, der Bericht von Kirsten Buchmann. Schwarze Pumpe in Südbrandenburg hat eine neue Gemeindeschwester. Die war dringend nötig. Die ärztliche Versorgung ist in diesem Spremberger Ortsteil sehr schlecht. Wer jetzt zum Arzt muss, muss nach Spremberg reinfahren oder sogar bis nach Cottbus. Die Gemeindeschwester soll jetzt unterstützen. Was sie für Aufgaben hat, das hat sich rbb-Reporterin Jasmin Schomber angeschaut.
Das Interesse im Zentrum von Schwarze Pumpe ist groß. Neugierige Blicke vom Balkon, es wackeln die Gardinen und manch einer traut sich auch direkt zur neuen Anlaufstelle. Helga Wichmann zum Beispiel.
Das interessiert mich, weil ich früher DDR-Zeit hier die Gemeindeschwester war. Uns haben sie damals rausgeschmissen, wie die Wende war. Nicht? Wurden alle Gemeindeschwestern entlassen. Und erstaunlich heute, wer finanziert das? Das Angebot ist kostenlos, aber die Tätigkeit ist nachher nicht kostenlos. Nicht? Das glaube ich nicht.
Helga Wichmann ist also skeptisch und fragt nach. Projektleiterin Sarah Fabisch liefert die Antworten.
Ist alles kostenlos. Also für die Bürger entstehen dadurch keine Kosten. Der Pflegedienst arbeitet ja nach SGB 5 und SGB 11 Leistungen, also Pflegeleistungen wie in der Körperwaschung, Essensanreichung, Medikamentengabe. Und wir sind eher so das Zwischenstück zwischen Hausarzt und Hauskrankenpflege, um zu gucken, hat der Bürger denn alles ausgeschöpft, was vielleicht sein Pflegegrad beinhaltet? Kann man da vielleicht noch was optimieren? Kann man da einfach noch ein bisschen mehr unterstützen?
Der 78-Jährigen reicht das als erste Antwort aus.
Noch kann man selber. Ich muss meinen Mann versorgen, nicht? Und noch kann man selber. Sicher, wenn es nötig ist, ist klar.
Angelegt ist das Projekt für 3 Jahre. Federführend sind die Medizinische Universität Lausitz und die Evangelische Hochschule Dresden. An den Menschen dran ist ab heute dann Pflegefachkraft Rebecca Kaute.
Mein persönlicher Antrieb ist schon, das Gesundheitssystem weiterzuentwickeln, weil ich denke, dass der Status quo an seine Grenzen kommt. Man mutig vorangehen muss, neue Modelle ausprobieren muss, in der Hoffnung, dass man, sag ich mal, mit mehr Fokus auf Prävention und Gesundheitsförderung auch Versorgung in der Zukunft sicherstellen kann.
Sie freut sich als Community Health Nurse auf das, was kommt.
Zunächst geht es darum, die Menschen vor Ort kennenzulernen, da zu schauen, wo drückt der Schuh am meisten und auch was für Ressourcen bringen sie mit. Und dann werden wir hier ansprechbar sein, das heißt, man kann einfach vorbeikommen, auch ohne Termin und sich kurzen Rat holen. Was wir auch machen werden, sind Hausbesuche bei Menschen, die nicht mehr so mobil sind oder auch Probleme, die zu Hause bestehen, dass man da direkt vor Ort angreifen kann.
Im besten Fall ist die Community Health Nurse in Schwarze Pumpe ein Vorbild für andere Regionen mit einem ähnlichen Mangel an medizinischer Versorgung.
Die neue Gemeindeschwester in Schwarze Pumpe, RBB-Reporterin Jasmin Schomba, zu ihren Aufgaben.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Von Judith Kirsten und Silja Sodke. Sie könnten noch im sonnigen Kalifornien leben, sind aber lieber im brandenburgischen Alt-Ruppin, Ortsteil von Neuruppin. Vor knapp 20 Jahren, im Alter von 18, ist Markus Krzyniowski in die weite Welt gezogen und in den USA gelandet, mitten im Technologiezentrum Silicon Valley. Jetzt ist er wieder da.
Da gibt es einen schönen Spruch von Theodor Fontane, ne? Man lernt seine Heimat erst lieben, wenn man mal der Heimat ferngeblieben ist. Und nach so vielen Jahren im Ausland hat man einen ganz anderen Blick auf Neuruppin, einen ganz anderen Blick auf Brandenburg und auch einen viel positiveren Blick. Also Neuruppin hat so einen positiven auch Wachstumsmöglichkeiten. Hier ist so viel möglich, man kann hier so viel machen.
Damals als 18-Jähriger hat es Markus Krzyniowski erstmal nach Österreich, dann nach Frankreich, Australien und schließlich in die USA gezogen. Hier lernte er seine Frau Evelyn kennen. Sie ist US-Amerikanerin und gelernte Köchin. Gemeinsam haben die beiden Mit-30er in Kalifornien gelebt, mitten im Silicon Valley, dem Epizentrum der Tech-Unternehmen. Grund für den Umzug von Kalifornien nach Brandenburg ins beschauliche Alt-Ruppin war der Wunsch nach Selbstständigkeit.
Wir haben beide in Amerika gute Jobs gehabt, wir haben beide gut verdient und auch gut gearbeitet, aber trotz alledem war es immer für jemand anderes. Man konnte sich nicht so 100% verwirklichen.
Das tun die beiden nun im kleinen Familienhotel am Alten Rhin. Für die Amerikanerin Evelyn ein noch größerer Schritt als für ihren Ehemann. Aber die Situation in den USA hat sich durch die Trump-Regierung verändert, sagen die beiden. Die Entscheidung für Deutschland war deshalb auch für Evelyn nicht ganz so schwer.
Familienleben finde ich einfach richtig schön hier in Deutschland. Denn man bekommt so ein bisschen Unterstützung, man hat eine schöne Community, man kann schöne Community-Gefühl schnell aufbauen und es ist richtig toll, finde ich.
Markus Krzyniowskis Eltern Bert und Britta sind froh über die Unterstützung. 35 Jahre lang bestimmt das familieneigene Hotel nun schon ihr Leben. Ihr großes Glück außerdem der Garten, die Natur, der Rhin und dass der Sohn schon früh Gastronom werden wollte, sagt Bert Krzyniowski.
Also da war ich eigentlich recht positiv erstmal überrascht, weil damals wurde ja dann schon mehr oder weniger der Grundstein gelegt, zu sagen, okay, die Chance besteht, dass er da glücklich drin wird und eventuell dann mal irgendwo die jetzige Situation schon möglich ist.
Und Sohn Markus hat Visionen. Moderner soll das Hotel werden, ein Erlebnis mit Wellness und gesundem Essen. Alles aber nach und nach, denn der Chef ist schließlich der Papa. Noch.
Ich meine, ich bin jetzt schon mal 65, auch wenn ich jetzt hier noch ein paar Jahre mitspiele, aber irgendwo wird es dann vielleicht nicht mehr so einfach gehen. Also das ist so und ich weiß es ja dann in guten Händen und die Perspektive ist klar. Dann ist das Loslassen nachher, denke ich mir, auch nicht so das große Problem.
Ein gutes Gefühl auch für den heimgekehrten Sohn. Der allerdings vermisst ein paar Dinge aus seinem amerikanischen Leben dann doch in seiner neuen alten Heimat Deutschland.
Was mir so ein bisschen immer fehlt hier in Deutschland, und das ist auch so, denke ich, eine Botschaft für alle, ist das positive Mindset. Ne? Ich finde, Kalifornier oder generell Amerikaner sind sehr positiv, sind Doers. Die wollen, die gehen auch mal ein Risiko ein. Und wenn du hinfällst, dann ist es nicht so schlimm. Und das hoffen wir uns beizubehalten für uns, weil wir sind mit einem sehr positiven Mindset hier rübergekommen und wollen das auch weiterhin so leben und vorleben für unser Team.
Kalifornischer Spirit im bodenständigen Brandenburg-Alt-Ruppin.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sabine Dahl.
Und für einen Blick über den Berliner und Brandenburger Tellerrand haben wir folgenden Podcast-Tipp. China. Geheimnisvoll, mächtig, oft unverstanden. Im Podcast Welt macht China werfen ARD-Experten und Expertinnen einen tiefen Blick auf das Land der Mitte. Wie ticken die Menschen dort? Welche großen Themen beschäftigen sie? Und was hat das eigentlich alles mit uns, mit Deutschland zu tun? Analysen, Hintergründe, ungehörte Geschichten. Welt macht China. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.